Beide Predigtteile haben sehr viel mit der Vorbereitung von dem zu tun, wofür Jesus gekommen war. Und es geht um drei Texte aus Markus 14. Den ersten hat der Maris uns eben ja schon mal vorgelesen. Hier in der neuen Genfer Übersetzung ist es überschrieben mit die Salbung in Bethanien. Und das setzt sich dann fort mit den beiden Abschnitten Vorbereitung des Abendmahls, das ist ab Vers 12, und die Einsetzung des Abendmahls. Und es ist alles so ein bisschen unter der Überschrift, es ist alles vorbereitet, es ist alles geplant. Gott hat sich was dabei gedacht, dass all diese Sachen zusammengestellt werden. Und wenn wir uns zum Beispiel diese Szene angucken mit der Salbung in Bethanien, für die Leute damals ein bisschen befremdlich, für uns heute auch, weil wir so Sachen mit Salbung und so nicht mehr so kennen. Es ist uns fremd geworden, außer in Gemeinden, wo das ganz bewusst wieder aufgegriffen wird. Wir haben hier in der Gemeinde einmal eine Salbung in einem anderen Sinne mal praktiziert. Das war im Sinne des Krankengebets nach Jakobus 5. Das ist aber eine andere Geschichte. Salbung in Bethanien. Eine Frau kommt mit einem kleinen Gefäß. Ich habe mir gerade gedacht, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich diese kleine Flasche vergessen habe, die wir da beim Krankengebet benutzt haben. Weil letztendlich, es geht ja um Öl, das benutzt wird, um anzuzeigen, dass etwas Besonderes geschieht. Ich denke mal, die eine oder andere Geschichte kennt ihr auch, wo Menschen gesalbt wurden. Ist zum Beispiel, dass der Prophet Samuel zu dem noch ganz jungen David kommt, in einem Alter, wahrscheinlich ungefähr das Alter von den Jugendlichen, die jetzt gerade bei mir im biblischen Unterricht sind. Teenager würde man heute sagen. Und das ist dann so Vorbereitung auf seinen zukünftigen Dienst als König. Also eine ganz besondere Geschichte da. Vorbereitung. Hier haben wir das ja auch. Während der Mahlzeit kam eine Frau, die bleibt namenlos, wir wissen nicht, wer sie ist. Sie kommt mit einem Alabastergefäß. Allein das Gefäß war damals schon sehr, sehr wertvoll. Aber nicht nur das Gefäß, sondern natürlich der Inhalt. Ja. Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Okay. Wir wollen uns doch nicht davon abhalten lassen. Okay. Es war ja da auch, dass die Sachen etwas irritierend waren. Von dem her passt vielleicht die Irritation, wie jetzt über die Technik, auch zu der Reaktion der Leute damals. Warum macht diese Frau das? Wie kann sie sowas Kostbares, Nardenöl wird hier gesagt, einfach so verschwinden? In einer anderen Version des Textes, da ist es Judas, der es anspricht. Aber was könnten wir nicht mit diesem Geld alles machen? Das war ungefähr so, man hat es mal versucht umzurechnen, 70% des Jahresgehaltes eines einfachen Lohnarbeiters. Also eines einfachen Handwerkers damals. Und sie nutzt es, um das Jesus auf den Kopf zu gießen, ihn zu salben. Hier kommt ja auch der Spruch, man hätte es für mehr als 300 Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Ein Dinar war ungefähr halt so ein Tagessatz für einen Lohnarbeiter ungefähr. Sie macht eine Frau heftige Vorwürfe. lasst sie. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Das sind jetzt sehr harte Worte, weil, ich meine, Begräbnis, es ist nicht gerade das angenehmste Thema. Es geht ja um Sterben, dass jemand dann beerdigt werden muss. Und in der damaligen Zeit war es, oder in dieser Region war es notwendig, dass jemand mit duftendem Öl einparfümiert wird, weil man aufgrund der Hitze recht schnell verwest ist und dadurch gab es Gestank. Und das ist dann der Hintergrund dafür, dass die Leute dann, besonders also höher stehende Leute, dann gesalbt wurden dafür oder eingesalbt. Vorbereitung von dem, was davor steht. Das setzt sich in dieser anderen Geschichte fort, auch obwohl es erstmal um eine scheinbar ganz andere Sache geht. Ich lese mal den zweiten Textabschnitt. Vorbereitung des Passamahls. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem man das Passahlamm schlachtet, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt, dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Das ist eine Geschichte, die vermutlich sehr oft einfach überlesen wird. Oder man liest sehr schnell darüber. Es ist eine von zwei Geschichten, wo Jesus zwei seiner Jünger losschickt, mit dem Auftrag, etwas Vorbereitetes aufzusuchen und in Anspruch zu nehmen. Lukas 19 zum Beispiel, da wird berichtet, das wäre jetzt noch die Vorgeschichte hierzu, dass Jesus nach Jerusalem kommt und er schickt dann halt die zwei Jünger los und da geht es um so ein Eselsfüllen und dass er dann darauf dann in Jerusalem hineinreiten wird. So wie dann die Herrscher früher dann auf ihrem Pferd dann in eine Stadt hineingeritten sind, ist es in dem Fall, dass er auf einen Esel, wo er dann mit dem Esel ist ja auch ausgedrückt, eher einfacher Ausdruck des Dienstes für die Leute, dass er das nicht macht als Herrscher, so wie die anderen, wenn sie durch Rom gezogen sind, ne, sondern als Diener. Hier ist es jetzt, sie sollen zu diesem Haus gehen oder in diesen Ort hinein und dort werden sie dann etwas vorbereitet finden. Und es sind so ein paar Eigentümlichkeiten in diesem Text, die fallen einem Deutschen gar nicht mal so auf. Damaris hat eben schon mal die Stellung der Frau in der damaligen Gesellschaft angesprochen und damit waren ja sehr oft ja auch Tätigkeiten verbunden. Und da war es üblich, dass eigentlich die Frauen Wasserkrüge genommen haben, zum Brunnen gegangen sind, um Wasser zu holen. Wie die Frau im Jakobsbrunnen zum Beispiel dann auch Wasser geholt hat. Von daher ist es ein Kennzeichen, dass es ein ganz besonderer Mann ist, der jetzt mit einem Wasserkrug durch die Gegend läuft, dass er der Mann ist und nicht die anderen Männer um ihn drumherum, der sie zu dem Ort führen wird, der vorbereitet ist. Ein Erkennungszeichen ist dann halt dieser Wasserkrug, der da getragen war. Sehr oft haben sie ihn ja auf dem Kopf getragen. Also es ist ein ganz bestimmter Mann, in dem Fall dann der Diener von einem anderen, der trägt einen Wasserkrug. Diesem sollen sie ihm folgen und dann zu seinem Herrn gehen und ihn fragen, wo ist der Raum, der vorbereitet ist. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit Sachen im Vorfeld da abgesprochen wurden oder nicht. Das bleibt offen von dem Text her. Aber es gibt dieses Erkennungszeichen, das ist der Diener von dem Mann, der ein Haus besitzt, wo wir das Passafest feiern werden. Das höchste Fest so für die jüdische Glaubensgemeinschaft. Es ist alles vorbereitet. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Unsere Vorstellungen über diesen Raum sind jetzt sehr geprägt von den Gemälden, die dann viele Zeit später dann gemalt wurden. Es gibt ja so diverse Abendmahlsdarstellungen auf Gemälden und Bildern. Die meisten liegen so ziemlich daneben, erst recht, wenn irgendwelche Stühle gezeigt werden, wie die, auf denen ihr jetzt sitzt, weil es sie ja so damals gar nicht gab. Man hat auf Polstern gesessen. Also es war was Typisches für diese Zeit, Sitzpolstern. Auf dem Boden hat man sich zusammengesetzt, das heißt, der Tisch wird auch etwas niedriger gewesen sein, also auch nicht so hoch wie der hier. Gut, die Details sind jetzt auch eigentlich nicht so wichtig, sondern der Punkt, es ist alles vorbereitet. Vorbereitet. Und für uns ist das wichtig, weil wir daran sehen, dass Gott einen Plan hat. Er hat einen Plan. Und ich denke mal, dass in der ersten Geschichte mit der Salbung es jetzt auch nicht rein zufällig passiert. Ich gehe davon aus, auch wenn der Text es offen lässt, dass Gott auch diese Frau vorbereitet hat, dass sie sich überhaupt mal dieses Gefäß mit dem Öl leisten konnte, dann den Mut hatte, zu Jesus zu gehen, weil ihr seht es ja an der Reaktion, die waren ärgerlich über diese Frau. Gott hat seinen Plan mit dieser Frau, er hat seinen Plan mit diesen Männern, die dann losgeschickt werden. Er hat seinen Plan, es ist alles vorbereitet. Und wir sehen daran, dass all diese Sachen, die da jetzt passieren, keine Unfälle sind. Auch das, was wir uns in der Passionszeit anschauen, Leiden, Sterben, Auferstehung Jesu Christi, das ist kein Unfall, dass er gefangen genommen wird, dass er leiden muss und dass da, was darauf folgt. Gott hat seinen Plan mit ihm. Und wir haben ja sehr oft so die Frage ja in Richtung Gott, wie ist das überhaupt? Gerade auch wenn wir uns dieses Chaos in dieser Welt anschauen. Gehen wir da von so einem kleinen Gottlein aus? Ach Gottchen, es rutscht uns ja manchmal raus, ne? Diese Redewendung. Grenzt schon an, den Namen Gottes zu missbrauchen. Manchmal überschreitet es das auch. Gott wird klein gemacht, weil wir dann denken, wie soll er all diese Sachen hier im Überblick behalten? Von daher ist es für uns heute auch wichtig, mal da hinzuschauen und zu sehen, Gott hat einen Plan und das, was jetzt hier geschieht, ist vorbereitet. Das wird hier dann wortwörtlich ja auch gern gesagt. Und dann ist dieser Raum, der vorbereitet ist für das anstehende Passamahl, symbolisch dafür, dass Gott einen Plan hat. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamahl vor. Und da sind wir ja an dieser Stelle, wo der Text jetzt dann weitergeht. Wir überspringen eine Sache, weil davor und danach steht jeweils etwas über Judas und das, was er getan hat. Das lassen wir heute mal außen vor, um uns auf die Sachen hier mal zu konzentrieren, die für uns vorbereitet sind und die dann auch Bedeutung für uns bekommen im Hier und Jetzt. Also das, was wir uns jetzt weiter anschauen werden, sind die Verse 22 folgende, Markus 14, 22 folgende. Ich lese es jetzt mal nach der Genfer Übersetzung. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Da nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus nahm das Brot. Es war nicht so ein Brot wie hier, obwohl das dem orientalischen Brot schon recht nahe kommt. Wer weiß den Unterschied zwischen dem Brot und dem Brot, was in Text erwähnt wird. Ohne Sauerteig, genau. Ja, hatte ich es eben auch vorgelesen, aber das ist ja schnell wieder weg. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Im Passafest ist es ja so, da war es ja wichtig, dass man es mitnehmen kann und lagern kann. Wobei Fladenbrot kennen wir ja auch so aus dem Orient heraus. Und das Bild des Brotes ist jetzt an dieser Stelle wichtig, weil es ja symbolisch für das steht, was Jesus bevorsteht, was in der Leidenszeit kommen wird, was er dann hier auch dann weiter ausführt. Nehmt, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Im Deutschen haben wir es ja auch so, dass ein Leib als Körper und Leib als Brot gleich klingt, auch wenn es unterschiedlich geschrieben wird. Er nimmt es hier als Symbol für sein Leiden und Sterben. Einmal Brot, das wird dann fortgesetzt ja mit dem Kelch, was darauf ja folgt. Und ich fand den Hinweis, den ich in einem Kommentar auch gelesen habe, nochmal sehr wichtig. Da er ja noch lebendig ist, er kündigt ja an, dass er leiden und sterben wird, kann das ja an dieser Stelle nur symbolisch gemeint sein. Es ist nämlich ein großer Streit, auch unter den Theologen, ist das jetzt symbolisch zu verstehen, wortwörtlich zu verstehen. An dieser Stelle jetzt auch meine Meinung dazu. Es ist ein starkes Bild, aber es ist nicht, dass es jetzt irgendwie magisch zu Jesus wortwörtlich wird. Meine persönliche Meinung aber jetzt an dieser Stelle. Aber es kündigt an, was passieren wird. Er spricht dann Dankgebet und teilt es dann. Es wird gebrochen. Ein starker Ausdruck dafür, was dann später am Kreuz ja auch passiert, dass sein Leib gebrochen wird. Das führt er ihnen vor Augen. Und ich denke mal, auch da ist es so, dass die Jünger wahrscheinlich noch nicht so verstanden haben, was Jesus damit meint. Sie hören zwar die Worte, aber richtig verstanden haben sie es wahrscheinlich frühestens Karfreitag, denke ich mir mal. Nehmt, das ist mein Leib. In anderen Ausführungen wird es ja, oder anderen Versionen der Geschichte wird es ja weiter ausgeführt, der für euch gebrochen wird. Und er nahm einen Becher mit Wein, die Frucht des Weinstocks. Hier wird es weiter ausgeführt. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes. Wo er sehr deutlich darauf hinweist, hindeutet, dass das zur Erneuerung des festen Vertrages zwischen Gott und dem Menschen dient. Der alte Bund zwischen Gott und seinem Volk Israel, der durch die Untreue der Israeliten auch sehr brüchig geworden war, erneuert werden musste und nur von Gott her erneuert werden kann. Und das Siegel dafür sozusagen ist dieses Blut. Sein Leiden, sein Sterben erneuert die Beziehung, die die Menschen mit Gott haben werden, oder die Möglichkeit, dass wir da auch an diesem guten Verhältnis, das von Gott her ursprünglich gedacht war, auch wieder anknüpfen können. Die erfahrenen Christen, die wissen das eigentlich, aber ich denke mal, das ist auch trotzdem immer wieder wichtig, dass wir uns daran erinnern. Paulus spricht ja im 1. Korintherbrief dann in Bezug aufs Abendmahl ja auch von einem Erinnerungsmahl. Und auch, dass es im Abendmahl verkündet wird. Es ist also ein deutlicher Hinweis, die Vorbereitung auch für die Jünger auf das, was kommen wird. Dass sie das, was geschehen wird, dann später auch einordnen können. Das ist alles kein Zufall. Das ist mein Plan, spricht der Herr sozusagen symbolisch. Und so sehen wir dann auch, dass von diesem ursprünglich jüdischen Passamahl es fließend übergeht in das, was wir dann heute ja Abendmahl nennen, weil es da abends gefeiert wurde, oder eben Herrenmahl nennen, weil wir sagen, Jesus hat das ja mit Brot und Wein eingeführt, umgedeutet an dieser Stelle. Und so können wir das von Jesus auch in Empfang nehmen. Und dazu passt dann sehr gut ein Lied, das ich mit euch singen möchte, euch beibringen möchte, falls ihr das noch nicht kennt. Keine Sorge, es ist sehr eingängig und wir werden das dann gemeinsam schaffen. Ich werde es euch dann vorsingen, die es kennen, können aber auch direkt mit einstimmen. Wir werden jetzt gemeinsam das nächste Lied singen.